السلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولازلنا مع هذه الدورة المباركة وحق لها ذلك، فنحن كلامنا وديداننا حول القرآن الكريم حجة لك أو عليك، ومع آخر درس في هذه السلسلة المباركة بعنوان ما هي الأمور التي أحذر منها كي لا يكون القرآن حجة عليك. ليبي جشفستر، wir sind schon so weit zum letzten Unterricht in diesem Seminar und das Thema ist ja der Koran ein Beweis für dich oder gegen dich. Und wir haben bis jetzt in der Einführung und den letzten Unterrichten gesehen, wie man den Koran als ein Beweis für sich nehmen kann. Und heute spricht inshallah ta'ala unser Sheikh über einige Punkte, die man meiden sollte, falls man nicht möchte, dass der Koran gegen einem ist. Unser Sheikh wird darum gebeten, inshallah ta'ala zu Wort zu kommen. Jazakallah khair.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi yassir wa'in bifadlika al-Kareem. Inna alhamdulillahi nahmadu. Wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiru. Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا اجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده ولا تجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويضيعون حدوده اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج به إلى سخطك والنار اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد بلال بمدينة هايلبرون بألمانيا، والتي هي بعنوان القرآن حجة لك أو عليك. وهذا هو اللقاء الرابع، وهو اللقاء الختامي لهذه الدورة العلمية. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، كان عمدتنا في هذه الدورة حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وهنا هذا هو موضع الشاهد والذي من خلاله عنوانا لهذه الدورة العلمية: القرآن حجة لك أو عليك. تكلمنا عن فضل القرآن، ثم تحدثنا عن الأمور التي تجعل القرآن العظيم حجة لنا، وعددناها في سبع نقاط. وفي هذا اللقاء مع المسألة التي هي من الأهمية بمكان، والتي يجب الحذر منها حتى لا يكون القرآن حجة علينا، فتعالوا بنا في هذا اللقاء نتعرف على الأمور التي تجعل هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم حجة علينا أي شاهد علينا فنهلك والعياذ بالله رب العالمين. وسوف نلخصها في ثمان نقاط ونبدأ بأولى النقاط. النقطة الأولى التي تجعل القرآن حجة عليك عدم معرفتك بالقرآن، قال الله تعالى في سورة الأنبياء الآية 24: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
الصوت شوية ضعيف، تحب هذا ولا نلبس الآخر؟
حاضر. إذن من الأسباب التي تجعل القرآن حجة على صاحبه وليست له عدم معرفتك بالقرآن. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. من أعظم الآفات آفة الجهل، فالجهل مصيبة من المصائب، لأن العلم حياة والجهل موت. العلم حياة، الجهل موت. الجهل يقود لكل أنواع الشرور، والعلم يقود إلى كل أنواع الخيرات. لذلك لا تعجب عندما تقرأ قول الله عز وجل مخاطبا نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يا إخوة، هذه الآية نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد غزوة بدر وخلال غزوة أحد. غزوة أحد كانت في العام الثالث من الهجرة، يعني بعد 16 سنة من البعثة النبوية. فالنبي مكث في مكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة. أحد كانت في العام الثالث من الهجرة عليكم السلام، يعني بعد كم سنة؟ 16 سنة. 16 سنة والنبي يعلم أصحابه لا إله إلا الله. وبعد 16 سنة من تعليم النبي للصحابة مفهوم لا إله إلا الله، يقول له ربه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لازم نقف هنا، ما هو كان بيعلم لا إله إلا الله 16 سنة، صح؟ وبعد 16 سنة من تربية وتعليم وإعداد أمة وبناء، يأتيه الأمر بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال المفسرون: والمعنى يا رسول الله يجب عليك مداومة العلم بمفهوم لا إله إلا الله أنت ومن تبعك. فالمرء مهما وصل إلى ذروة العلم والتمكن فيه يحتاج إلى مواصلته ومداومته، كما قال بعض السلف: يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. قيل لعبد الله بن المبارك، هذا الإمام المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد. لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد. وكان أحمد يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. بل ومعظم علماء السلف الصالح على فراش الموت يعلمون الناس. محدث ينام على فراش الموت، يدخل بعض الطلاب يعوده ويزوره في المرض، فتلاقيه عمال يصحح له حديث ويراجع معاه سند، ويموت وبيناقش العلم. ده العلم. فالمفهوم الأول لهذا الأمر: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي يجب عليك مداومة العلم بلا إله إلا الله، يا من تعلم مفهوم لا إله إلا الله. المعنى الثاني عند المفسرين: أي يجب عليك العمل بمقتضى العلم بلا إله إلا الله. يبقى العلم عشان يسمى علما يقود إلى العمل، فثمرة العلم العمل، وفاكهة العلم العمل، والعلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذن شوف قيمة العلم. يبقى لما بنبتعد عن العلم الشرعي ونبعد عن معرفتنا بكتاب ربنا، عندها يكون القرآن حج عليك. تأتي يوم القيامة لا عندك قرآن ولا عرفت القرآن، فماذا تقول لربك؟ ماذا تقول لربك عندما يقول: أنزلت إليك كتابا وأرسلت إليك رسولا، فماذا عملت بالقرآن وإنت لا تعرف القرآن وليس عندك قرآن؟ فيكون القرآن حجة عليك. وده بيدعونا للقرب وللحرص على التعلم. أحزن عندما أرى كثير من شبابنا بلغوا الذروة في العلوم الدنيوية وبعضهم لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب. علوم الدنيا مطلوبة، لكن يسبقها العلم بكتاب الله، يسبقها العمل بالقرآن. فلازم نهتم بهذا الكتاب العظيم ونتعرف على هداياته إن أردنا أن ننجو من أن يشهد علينا يوم العرض على خالق السماء والأرض. نعم.
طيب، liebe Geschwister, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu ala Rasulillah, Bismillah. Wir haben gesagt, wir sprechen über den Koran, ein Beweis für dich oder auch gegen dich. Und warum wir dieses Thema gewählt haben, eigentlich ist ein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam von Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu wa arda, überliefert bei Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: die Reinheit oder die Reinigung oder die Tahara ist die Hälfte des Glaubens, von Iman. Und Alhamdulillah erschwert, erfüllt ja, die Waage. Und Subhanallah wa Alhamdulillah füllt, was zwischen Himmel und Erde. Und das Gebet ist ein Licht. Und die Sadaqa, die Spende, ist ein Beweis. Und As-Sabr, hier heißt es, und das Fasten ist eine Beleuchtung. Und der Koran ist ein Beweis für dich oder gegen dich. Jeder geht zum Marktplatz, bringt seine Ware mit, seine Seele, seine Nafs, wird dort verkauft. Dafür tut jemand sie retten, freikaufen, und ein anderer wirft sie gerade zu der Sklaverei. Liebe Geschwister, wir haben die 7 Punkte bis jetzt angesprochen, wie der Koran ein Beweis für dich wird und nicht gegen dich. Und jetzt besprechen wir, inshallah ta'ala, die Punkte, die ein Grund sind, warum der Koran gegen dich sein könnte. Möge Allah uns davor bewahren. Und das sind insgesamt 8 Punkte. Der Sheikh will sie, inshallah, kurz zusammenfassen. Und der erste Punkt ist ja der Gegenteil von dem, was wir gehört haben bis jetzt. Die Unwissenheit über den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Anbiya, Vers 24, oder haben sie anstatt ihm, also anstatt Allah, andere Götter genommen? Sprich, bringt mir euer Beweis. Das ist eine Ermahnung von dem, was von mir bei mir ist und was auch vor mir war. Aber die meisten von ihnen wissen die Wahrheit nicht. Deswegen wenden sie sich ab. Von daher, wenn das Wissen über den Koran nicht vorhanden ist, man wird automatisch auch sich von dem Koran entfernen. Und deswegen ist die Unwissenheit die große Katastrophe, liebe Geschwister. Das Wissen ist wie ein Leben. Wie das Leben. Und die Unwissenheit gleicht auch dem Tod. Das Wissen führt zu allen nützlichen Dingen, zu allen Arten des Guten, und die Unwissenheit führt, wal'iyadu billah, zu allen Formen und Arten des Schaden. Und deswegen wundere dich nicht hier über eine Ayah im Koran, eine wunderliche Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu seinem Propheten: und wisse, dass keine Anbetung würdig ist außer Allah. Und bitte Allah um Vergebung für deine Sünden. Diese Ayah, und wisse, dass es kein Anbetungswürde gibt außer Allah, wird immer natürlich in den Kapitel von Al-Ilm qabl al-Amal. So, wissen, bevor du handelst. Aber diese Ayah, liebe Geschwister, die ist ja im 3. Jahr der Hijra offenbart worden. Nach der Schlacht von Badr und während der Schlacht von Uhud. Rasulullah blieb ja 13 Jahre in Mekka vorher, hat den Menschen La ilaha illallah beigebracht. Und dann noch 3 Jahre in Medina La ilaha illallah beigebracht. 16 Jahre vorbei. Rasulullah bringt denen das Wissen über La ilaha illallah. Dann kommt hier, dann wisse, dass es keinen Gott gibt, der anbetungswürdig ist außer Allah. Das heißt, geht es hier oberflächlich um den Begriff La ilaha illallah? Die Gelehrten sagten nein. Es geht hier darum, wisse, o Prophet, wisse, o Muhammad, dass du ständig dein Wissen über La ilaha illallah erweitern musst, damit du auch entsprechend dein Leben lang handelst, du und wer auch mit dir ist. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man guckt, unser Altvorderen, einer wie Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, er sagte, mit dem Tintenbehälter, ihr wisst, damals, wenn sie schreiben wollten, haben sie so einen Behälter und hier sowas wie ein Faden oder, ne, oder ein Stück Holz, der braucht immer Tinte zum Schreiben. Er sagt, in der Begleitung von meinem Tintenbehälter bis zu meinem Grab. Das wird von mir, das ist, was ich machen werde. Liebe Geschwister, zu dem Wissen, was man über La ilaha illallah lernen musste, ist damit hier auch gemeint, dann setze um das, was du gelernt hast. Denn der Nachtisch oder die Beilage vom Wissen eigentlich ist ja die Umsetzung dieses Wissens. Und deswegen, die Gelehrten haben eine schöne Aussage auf Arabisch, reimt sich so schön. Sie sagten, das Wissen ruft die Taten. Das Wissen ruft die Umsetzung. Entweder die kommt oder das Wissen geht vorbei. Das bedeutet, das Wissen wird auch einem nicht so viel nützen, wenn ihr das nicht umsetzt. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen heißt es, wir müssen uns inshallah ta'ala uns mit diesem Koran beschäftigen. Nicht, dass Allah Azza wa Jalla uns am jüngsten Tag auch fragt, oh mein Diener, ich habe dir Koran gegeben, ich habe auf dich ein Buch herabgesandt, du hast es gelesen, was hast du damit gemacht? Wenn du das links liegen lässt, dann wird gerade der Koran ein Beweis gegen dich und kein Beweis für dich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.
An-Nuqtatu al-Thaniya, Iza a'radta anhu, yakunu hujjatan alayk. إذا أعرضت عنه أي ابتعدت عنه في سورة طه الآية 99 وما بعدها قال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. الإعراض عن كتاب الله وعدم الاستجابة لتعاليمه وعدم العمل بأحكامه يوم القيامة تحمل أوزار وخطايا وذنوب ويكون القرآن عليك لا لك. أيضا على مائدة نفس السورة سورة طه آية 24 بعد المئة الأولى وما بعدها قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هجر القرآن والإعراض عن القرآن سبب من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة عياذا بك اللهم. في الدنيا معيشة ضنك كما ذكر القرآن، ضنك بكل ما تحمله معنى الكلمة، ضنك مع الزوجة، ضنك مع الأولاد، ضنك في العمل، ضنك في الرزق، ضنك في المعاملات. سبحان الله، يضيق عليك صدرك، تضيق عليك الأرض بما رحبت. لماذا؟ لأن إعراضك عن كتاب الله سبب ضيقا في كل شيء، لأن القرآن كتاب سعة، إنه كلام الله فيه انشراح للصدر، إذا انشرح الصدر قويت الأبدان على القيام بالأعباء وتحمل الأثقال. لذلك قال الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين ألم نشرح لك صدرك. سبب انشراح الصدر إيه؟ هذا الكتاب العظيم. مدام انشرح الصدر قم يا محمد بالأمر. موسى عليه السلام عندما أرسله الله إلى فرعون، دي مهمة عظيمة قوي، دعا دعوات، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فانشراح الصدر تقوية للأبدان على تحمل الأعباء والأثقال. وهذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب ذات يوم ومعها علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوجها وابن عمها، ذهبت لأبيها شاكية تريد خادما يساعدها في عمل الرحى، فقد تشققت يدها من عمل البيت. من هذه؟ بنت رسول الله. إذا دي بتخدم سيدنا علي، أيوة بنت النبي بتخدم في بيت علي، أيوة. الله يا عم الشيخ، ده في بعض المشايخ بيقولوا إن خدمة الزوج مش واجبة على الزوجة، بتقول ايه؟ مشايخ. طيب هذه ابنة النبي، ده ربنا أمر النبي قال له ايه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، صح؟ طيب وتعارف الناس على أن الزوجة تخدم زوجها، وربنا أمر النبي ياخد بالعرف ده، عشان كده بنت النبي كانت بتخدم عليا وإليها تشققت من عمل الراحة وراحت تسأل النبي خادما يساعدها في عمل البيت. انت عارف راحة يعني ايه؟ دلوقتي عندها كل حاجة بالتكنولوجيا، عندها ميكروويف وفول تيت تيت ويزمر لها. فاطمة كانت بتشتغل بالراحة، حجرة ضخمة كده بتطحن عليها الحبوب، تشققت ايديها من خدمة علي. طب زوجات النبي كنا يخدمن النبي أم ماذا؟ يا الله، مش في الصحيح في يوم عائشة وفي بيت عائشة وليلة عائشة وصفية أم المؤمنين وكانت تجيد طهي الطعام، النبي كان يحب طعامها، تعد طعاما لرسول الله في بيت عائشة وفي ليلة عائشة وتأمر الجارية أن تحمل الطعام لرسول الله؟ إيه ده؟ طب مش في بيتك يا أمنا ولا ليلتك؟
تعب نفسك ليه؟
تخدمي النبي وانت مش في بيتك ولا في ليلتك؟
وبيت الدر
وبيت ضرتك. ومين أشد نساء النبي غيرة على النبي؟ رضي الله عنها عائشة، وأحب نساء النبي إلى قلب النبي. والجارية تحمل الطعام وتروح بيت النبي بيت عائشة وتترك الباب، تفتح أمنا رضي الله عنها ترى من الجارية تحمل صحفة الطعام، غارت على النبي وغاضبت وأشاحت بيدها فانكفأت القصع أمام رسول الله، الإناء انكسر في القتين أمام النبي. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والتسليم؟ ضحك النبي وجمع الطعام ونفضه وقال لمن حوله كلوا، غارت أمكم. الله أكبر، غارت أمكم. المحب لا يلام، لأن غضب المحب ناشئ عن حب وغيرة، فلا يلام، لا يلام المحب في الحب. الله أكبر. لذا علم النبي هذا التغافل، ثم قال يا عائشة قومي اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها. إيه دي هتخدم اهي، هتخدم النبي اهي، صح؟ قوم اعملي الطعام ولصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. خلي بقى المكسورة عندك واعطيها السليمة بقى اللي عندك وبعت لها طعام. ما تصلوا عليه،
كان المفروض تشكرها، شالت عنها الشغل بقى.
سبحان الله. يبقى احنا ممكن ناخد ديننا من جماعة بعيدين عن الدين ولا هم لهم إلا هدم بيوت المسلمين. انتبهوا لدينكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ها هو النبي وهذه بيوت النبي. ونعود إلى فاطمة بنت رسول الله، ريحانة رسول الله، أم أبيها التي قال عنها النبي فاطمة بضعة مني، إيديها تشققت من عمل الراحة وذهبت إلى أبيها ومعها علي تسأله خادما، فماذا قال لها النبي؟ يا فاطمة يا علي، هل لكما في خير من ذلك؟ قال وما هو يا رسول الله؟ قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر 33. لازم نقف هنا. طبعا التسبيح من القرآن، لأن أربع كلمات من القرآن، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. نسأل سؤالا، جاءت رضي الله عنها إلى أبيها تسأل نبيها التخفيف فردها بتكليف، مش راحت عايزة تخفف عن نفسها، عايزة خادم، رجحها بإيه؟ بعبادة. تكليف ولا لا؟ لو تأملنا لرأينا أن التخفيف في ثنايا وطيات التكليف، فما شرع التكليف إلا للتخفيف. كلفها بإيه؟ بالتسبيح من القرآن، كلفها بالتحميد، كلفها بالتكبير. قال العلماء لأن في كثرة ذكر الله انشرح للقلب وللصدر، فإذا انشرح القلب والصدر بذكر الله قوي البدن على أعمال البيت، مش محتاجة خادم. علشان كده لو تلاحظوا الجماعة اللي بيشتغلوا في المعمار والأعمال الشاقة دايما يذكر ربنا كتير في سورة إيه؟ إنشاد. يعني كان في بلدنا مصر جماعة بتوع المعمار دول يقول لك إيه مثلا؟ هلا هلا صلي على النبي، طول النهار شغال يشيل الخرسانة ويطلع وينزل، وهلا هلا صلي على النبي. النبي وأصحاب النبي يوم الخندق بيحفروا خندق مشقة. عبد الله بن أبي ابن رواحة رضي الله عنه أرضاه يقول إيه؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. والنبي يردد معه صلوا عليه. فذكر الله انشرح للصدر، إذا انشرح الصدر قوي البدن. حضرتك تعبان اذكر ربنا هترتاح، بتعمل عمل فيه جهد أكثر من ذكر الله هيخف وتقوم بالعمل. الله أكبر الله أكبر. يبقى الإعراض عن الكتاب هم وغم وضنك في الدنيا، تلاقي حياتك كلها ملخبطة. والله العظيم كل شيء بيتلخبط، كل شيء يتقلب. ليه؟ أعرضت عن الكتاب، أعرضت عن الرسالة اللي فيها السعادة. طب وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى من كثرة الذنوب والخطايا التي يحمله على ظهره، تظلم من حوله عياذا بك اللهم. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلام.
Liebe Geschwister, der zweite Punkt, was den Koran als Beweis gegen dich machen würde, und davor bitten wir Allah Ta'ala um Bewahrung, ist das Abwenden vom Koran. Das sich Abwenden vom Koran. Die Beweise dafür im Koran sind ja viele. Und wenn wir uns beschränken würden auf Surah Taha, Vers 99, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und genauso erzählen wir dir von den Geschichten der Propheten, von den Vergangenen oder Vorgegangenen, und wir haben dir von uns ja ein Wissen gegeben, diese Ermahnung, diesen Koran. Wer sich davon abwendet, der wird am jüngsten Tag eine schwere Last tragen müssen. Dort wird er ewig verbleiben und zugrunde soll die Last am jüngsten Tag sein. Liebe Geschwister, auch in der Sura, weil wie Sheikh Fathir Hafidhullah gesagt hat am Anfang, das ist Sura al-Sa'ad, Sura der Glückseligkeit. Allah zeigt uns den Weg hier, der dich zu Unglückseligkeit führen würde. Und das geht, indem man sich vom Koran abwendet. Hier, ein paar Stellen weiter, ein paar Ayat später weiter, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wer sich von meinen Ermahnung, von diesem Gedenken, vom Koran, und wer sich davon abwendet, der wird ein drangsales Leben erfahren. Und wir werden ihn blind auferstehen lassen am jüngsten Tag. Er wird sagen, O mein Herr, warum hast du mich blind auferweckt, während ich in Dunya noch sehend war? Allah sagt ihm, genauso sind meine Zeichen zu dir gekommen und du hast sie vergessen und genauso wirst du heute in Vergessenheit geraten. Liebe Geschwister, dieser Dank, wovon wir sprechen gerade, dieses Drangsal, wovon wir sprechen, ein Drangsal schon in Dunya, subhanallah, dieses Drangsal, ein grausames Leben, den wirst du erfahren mit deiner Ehefrau. Mit deiner Ehefrau, mit deinen Kindern, auch in deiner Arbeit, in deiner Versorgung, in deinem Umgang mit den Menschen. Die ganze Erde wird sich so eng fühlen bei dir, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala diese Erde so breit und weit geschaffen hat. Und all das, weil man sich vom Koran abgewendet hat. Glaubt mir, liebe Geschwister, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dein Herz oder deine Brust erweitern oder ausbreiten würden, dann wirst du die Glückseligkeit erfahren. Da wirst du die Kraft finden für Familie, für Kinder, für Arbeit, für alles andere. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte genauso dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihn zu trosten, dass diese Dunya nicht wert ist, um traurig zu sein, haben wir dir etwa nicht deine Brust ausgeweitet? Haben wir dir nicht deine Brust? Alam nashrah laka sadrak. Daraufhin, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, und haben wir dir deine Last abgenommen. Warum? Weil wenn die Brust ausgeweitet ist, dann ist man bereit, so viel zu tragen, man fühlt es nicht. Man spürt es einfach nicht. Wo Allah Azza wa Jalla Musa zu Pharaon geschickt hat. Und Musa, alayhi salam, will irgendeine große Hilfe, er will irgendetwas haben, womit er diese Botschaft tragen kann. Das ist eine gewaltige Aufgabe, vor dem Pharao zu stehen, der sagte damals, ich bin euer höchster Herr, da komme ich einfach so aus einer langen Reise und ich bin, du bist nichts, ich bin Prophet und Gott ist Allah. Du brauchst ja Kraft, um diese Aufgabe zu tragen. Um was hat er gebeten? Als allererstes, er sagte, O mein Herr, weite mir meine Brust aus. Und jetzt habe ich die Kraft, aber ich muss erklären können, Musa a.s. hatte Artikulationsprobleme, deswegen sagte er, und löse einen Knoten aus meiner Zunge und erleichtere mir meine Angelegenheit und löse einen Knoten aus meiner Zunge, als dass sie meine Rede verstehen. Und dann braucht er Zusatzhilfe. Nachdem er die eigentliche Hilfe von Allah azzajalla genommen hat, dann und unterstütze mich mit meinem Bruder. Lass ihn als ein mir nahestehender sein. Lass ihn in meine Angelegenheit einmischen. Und stärke meine Schultern durch ihn. Warum der Allah das Ganze? Als dass wir dich lobpreisen, wie es sich geziemt. Und dass wir dich gedenken, wie es sich geziemt. So die größten Angelegenheiten, die größten Erschwernisse in dieser Dunya, die brauchen eine erweiterte Brust. Und dafür brauchst du die Lobpreisungen. Dafür brauchst du den Koran. Denn Allah Azza wa Jalla macht ja den Koran als ein Gedächtnis oder ein Erinnerung, Gedenken zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und nun kommen wir zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der ist ja letztendlich unser Vorbild. Fatima radiyallahu anha wa ardaha eines Tages. Damit wir ein konkretes Beispiel hier erwähnen, ging mit ihrem Mann Ali radiallahu anhu arda zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die sagte, ja Rasulallah, zu ihrem Vater, ich brauche einen Diener zu Hause, einen Helfer, einen Mitarbeiter. Warum? Ihre ganzen Hände, ihre Hände sind einfach zerrissen geworden, fast. Ne? Überall gereizt. Von was? Weil sie ja die Getreide mit ihrer eigenen Hand gemäht hat. Du weißt, Raha im Arabischen damals, einen großen Stein unten und obendrauf noch ein größerer Stein und da ist ein Loch und die tun die Getreide und tun das drehen und drehen und drehen, damit daraus Mehl gemacht wird zum Essen, zum Backen und so weiter und so fort. Erstmal der Sheikh hier sagte, Barakallahu, Moment, ich habe den Hadith vielleicht nicht richtig verstanden. Du meinst, die Tochter von Rasulullah geht zu ihrem Vater und sagt, ich brauche Diener, schau mal, wie meine Hände überall geschnitten sind und gereizt sind, weil sie zu Hause Haushalt gehalten hat? Ist es die Tochter von Rasulullah? Rasulullah, der, wenn er wollte, wie Allah im Koran gesagt hat, er lässt die Berge an Gott mit dir laufen, so sinngemäß. Aisha radiallahu anha, wie sie sich einmal beschwert hat, das Leben ist eng. Er sagte, wenn ich wollte, Allah lässt die Berge an Gott hinter mir laufen, aber darum geht es nicht in Dunya. Und Rasulullah sagte über seine eigene Tochter, der sagte, Fatima radiallahu anha ist ein Stückchen von mir. Und sie kommt und sagt, schau mal meine Hände. Schau mal, nur dein Sohn, wenn er stolpert und du hörst sein Geschrei, du rennst, dein Herz geht aus seinem Platz raus. Was ist mit meiner Tochter? Und das ist der Gnädigste mit der Menschheit mehr als alles andere. Und seine Tochter zeigt, wie hat er sich für sie gefühlt. Er hat ihr nicht gesagt, das, was einige angebliche Gelehrten den Leuten beibringen wollen. Ja, das ist für die Frau keine Pflicht, zu Hause zu arbeiten. Das ist keine Pflicht. Hätte Rasulullah gleich sagen, ja Ali, du bist der Mann, kümmere dich drum. Allah Azza wa Jalla sagte im Koran zu unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, خذ العفو, nehme die Erleichterung oder nehme yani die Entschuldigung oder nehme das, was für dich freigelassen wurde, und befehle das allgemein Bekannte und höre nicht, wende dich von den Unwissenden ab. So, es war bekannt und bis jetzt letztendlich, dass die Frauen zu Hause auch ihren Männern geholfen haben, mitgeputzt haben, gekocht haben. Rasulullah, hier ist das Beispiel von seiner Tochter. Das Schöne daran ist, nicht das. Rasulullah sagte zu ihr, soll ich dir etwa nicht etwas zeigen, was besser für dich als ein Arbeiter? Die sagte, ja, gerne. Vielleicht Mikrowave, wie der Sheikh gesagt, ne? Mikrowelle mit Knopf würde ich gerne haben, das ist besser als ein Arbeiter. Nein! Er sagt, wenn ihr in eurem Bett geht, nachts, dann spricht ihr 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Allahu Akbar, 33 Mal Alhamdulillah oder 34 Mal Alhamdulillah. Das ist für euch besser als ein Diener. Das Komische daran, guckt mal, die ist gekommen, um eine Erleichterung zu bekommen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gibt ihr jetzt eine neue Verpflichtung. Ya'ani, ja, ich komme, tu es mir leicht. Nee, du sollst, wenn du schlafen gehst, noch Tasbih machen, zusätzlich zu dem, was du eh da arbeiten musst zu Hause. Um was geht's denn? Und das ist die Weisheit. Gerade da, wo Allah Azza wa Jalla etwas verpflichtet, genau zwischen den Falten steckt die Erleichterung. Nur wir verstehen es nicht. Und wenn du das als Beispiel nimmst, mit den fünfmal am Tag beten, das ist kein Erschwernis. Das schafft für dich Erleichterung, ohne das weißt. Das Koran lesen, genau das Gleiche. Diese Tasbih ist kein Erschwernis, sondern genau da findest du die Ruhe. Warum? Weil durch das Tasbih, durch den Koran, das sind alle Begriffe aus dem Koran, dadurch erfährt dein Herz eine Ruhe, eine Ausweitung, dann bist du bereit, die Erschwernisse der Arbeit zu ertragen. Wie der Sheikh uns hier gerade vorgetragen hat, MashaAllah, der ist talentiert. Allah ma'andak, MashaAllah. Karamat kidao, Mauhebe. Da da'i minna fiyah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam baut eine Kluft, das sind um die 7 Kilometer weit, was weiß ich, 5 Meter breit, tief. Und ein Krieg ist kurz vor zu brechen. Die Quraysh mit Verdun kommt, greift die Medina an. Wir müssen uns schützen. Mit ein paar primitiven Mitteln, sage ich mal so. Sowas zu bauen, binnen von ein paar Tagen. Wie kannst du das? Die Sahaba sagten, wir blieben die Nacht und der Tag durch. 3, 4 Tage, keiner hat 1 Stunde Schlaf gesehen. So, wie kriegen die Menschen diese Kraft? Das ist, was wir hier gehört haben. Wie die Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, Dua gesprochen haben. von Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu arda, er hat ein Nasheed vorgetragen. O Allah, ohne dich hätten wir kein Gebet verrichten können und keine Sadaq. So festige unsere Beine, wenn die Gegner uns begegnen und wenn die Feinde mit uns eine Versuchung und eine Verführung wollen, dann akzeptieren wir das nicht. O Rasulullah, wiederholt mit den Abayna, Abayna. So, dieses Lobpreisung, Dua, schöne Worte aus Koran, aus Sunna, aus Lobpreisungen des Propheten, lassen deine Brust ausweiten. Erweitern, so sie haben etwas geschafft, was die Baustellenleute heute nicht schaffen können. Stimmt? Warum? Das ist ja dieses Geheimnis dieser Religion. Was Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah uns nicht geheim gehalten hat, sondern dafür sind die Ayat und die Ahadith des Propheten da. Bloß gibt es jemanden, der sich ermahnen lässt und etwas versucht. Die letzte Sache war genauso von Aisha radiallahu anha wa ardaha. In Bezug auf diejenigen, die sagen, die Frau muss nicht arbeiten. Rasulullah sitzt zu Hause. Er bekommt Gäste. In dem Haus von Aisha radiallahu anha. Und in ihrer Nacht. Der Prophet wurde überrascht mit dem Besuch. Er hat direkt nicht dabei. Aisha braucht lange, um zu kochen. Inzwischen.
كانت حفصة ولا أم سلمة شيخ؟
اختلف في الروايات إما صفية وإما حفصة وإما أم سلمة.
فدليل على أنهم كلهن كانوا
كلهن كنا كذلك نعم. يعني حتى الراوي اختلف في اسمه هل هي صفية؟
ما كلهم معروفين.
ولا حفصة؟
آه ما شاء الله.
سبحان الله.
Hauptsache, eine von den Frauen des Propheten wusste, Rasulullah hat Gäste. Und er ist nicht ganz vorbereitet. Sie steht auf und kocht und bereitet alles vor und schickt ihren Diener zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ihre Magd, damit sie das dahin bringt. So die Frage ist, okay, warum muss ich ja arbeiten für einen Tag, was eh nicht für mich ist? Zweitens, Rasulullah ist eh nicht bei mir. Drittens, Essen zu schicken beim Propheten, bei Aisha radiallahu anha, die am meisten eifersüchtig war. Warum? Weil die Frauen des Propheten sahen daran eine Ibadah, ihren Ehemann zu bedienen in dieser Form. Es ist keine Sklaverei. Sie haben das gemacht aus Liebe zu Allah Ta'ala, um das zu erlangen, was Allah Azza wa Jalla hat. Aisha radiallahu anha macht die Tür auf, da kommt das Essen rein. Wallahi, wenn das Arbeiten nicht verpflichtend wäre in irgendwas, Alhamdulillah, Essen kam, Pizza-Lieferung wie heutzutage. Komm, gib Essen. Was? Und was mache ich hier, wenn noch Essen von woanders kommt? Schmeiß sie einen Teller runter aus Eifersucht, sucht Feld runter, die Teller kaputt.
Tunefisch.
Vier Käse. Der Prophet mit seiner Bescheidenheit geht runter, packt ja das Essen, macht was er vielleicht dran an Staub oder so war, gibt es den Sahabe, sagt, isst. Denn euer Mutter war einfach eifersüchtig und lässt die Sache so liegen. Aber die Gerechtigkeit muss trotzdem fallen. Dass sie eifersüchtig war, haben wir verstanden. Aber es ist nicht dein Recht, ihr Essen so zu behandeln. Oder ihr sagt, ja, ich koche das Gleiche, schickst du zu Safiya oder Umm Salama, je nachdem. Und diesen kaputten Teller oder Platte, das überhältst du und schickst du ihr deine Gute. Und die Sache ist erledigt. Von daher, so haben die Sahaba miteinander, yani, waren oder die Frauen des Propheten in seinem Dienst und so haben sie sich alle behilflich gemacht mit Gedenken Allah, mit dem Koran, um diesen schweren, yani, Herausforderungen des Lebens auf die Schulter zu tragen und trotzdem waren sie dabei glücklich und zuversichtlich. Und ich gebe das Wort weiter zu unserem Schirr.
An-Nuqtatu al-Thalisa, idha talawtahu wa lam tafhamhu, yakunu hujjatan alayk. إذا تلوته ولم تفهمه يكون حجة عليه. قال تعالى سورة البقرة في الآية 78 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يا طب يا عم الشيخ ما أنا ممكن أقرأ ومش فاهم. مش فاهم اسأل اللي فاهم عشان يفهمك. لازم تحرص على التعلم. ده بيروح يعمل كرسي بأينس دي قاموس
محروم.
آه والله الكلمة يجيب لها قاموس وبرامج ويسمعها هورن ومش عارف ايه ويجيب معانيها ايه كلمة تدوروا يوم والقرآن ولا على البال، أصلا ما بفهمش. طب ما في الكورس كنت بتفهم يعني؟ شو معنى الدويتش براقة شغال وعمال تبحث عنه؟ ارجع للعلماء، آية مش فاهمها تعالى المسجد، شيخنا الله يبارك لك أنا الآية دي مش فاهم، أريد أن أفهمها، لأن القرآن ده كلام الله، رسالة الله لي، لازم أفهم الرسالة، لازم أفهم المعاني، يبقى أجي أتعلم، أحرص على العلم، هتكبر دماغك هيكون حج عليك. النقطة الرابعة، إذا قرأته وتركت تدبره، قال تعالى في سورة النساء في الآية 82: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إيه هو التدبر؟ التدبر واحد، تحسن القراءة وتتعلم كيف تقرأه، ثانيا تعرف معانيه، الثالثة تعمل بما فيه، إن كانت الآية فيها أمر نفذ، فيها نهي ابعد، فيها خبر صدق. ما فيش أصل مش دخل دماغي، عشان ما عندكش دماغ، لأن لو عندك دماغ هتفهم كلام ربك، إنما دي مش عاجباك، لأن خلاص بتحكم العقل، بتحكم العقل مع كلام ربك جل جلاله. يا إخوة، من الذي خلق العقل؟ الله. ومن الذي شرع الشرع؟ الله. فمش ممكن، يستحيل إنه يخلق عقلا ويشرع له شرعا يناقضه. يبقى لما تلاقي عقلك مش قابل اتهم عقلك مش المنهج، عقلك أنت اللي مريض. ليه؟ باختصار، ما انتش من أهل التخصص ولا انت من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخطر شيء في واقعنا المعاصر من يقدسون العقل فيبعدون الخلق عن الخالق جل جلاله بحجة العقل. يقول لك لا، أنت ممكن تفهم القرآن لوحدك، أنت عندك عقل، ليه تروح للشافعي ومالك؟ ما أنت عندك عقل. خلاص يا سيدي، مدام عندك عقل لما يجي لك مرض ليه تروح للطبيب يعمل لك جراحة؟ ما أنت عندك عقل، افتح لنفسك وعالج نفسك بعقلك يا أبو عقل. مدام عندك عقل تروح للطبيب ليه؟ وتاخد ترمين ليه؟ وتقعد منتظره عشان يكشف عليك ليه؟ ما أنت عندك عقل، صح؟ أروح أقرأ كتابين في الطب؟ أنا حد يشك في ذكاء الشيخ المتكلم الآن؟ أنا هروح بقى بإذن الله تعالى هجيب كتاب القانون في الطب لابن سينا واحفظه من الجلدة الجدة، وانا عندي ملكة الحفظ. ايه؟ وهاجي افتح عيادة هنا في هاي البرون؟
بعيد عني بس.
لا عندك. وهعمل عمليات قلب مفتوح. مين منكم ممكن يجي يعمل عندي عملية؟
ده كان بيفكر في الانتحار زمان يا شيخ.
وانا بحب احبك الله. نقول لك مستحيل. عقل ايه يا ابو عقل؟ حاجة اسمها تخصص، حاجة اسمها تخصص. علماء الدين لهم تخصص، علماء الطب لهم تخصص، الهندسة فيها تخصص. عمال تدعو الناس لتحكيم العقل في الدين وانت نفسك في علوم الدنيا بتروح لعلماء الدنيا. اللي بيدرس هندسة ده ينفع كده ياخد الهندسة بعقله ولا لازم يروح الجامعة؟ صح؟ مين اللي بيدرسه في الجامعة؟ علماء، صح؟ علماء في التخصص ده. طب ليه يروح لهم؟ ما هو عنده عقل، صح؟ يروح ليه؟ ما ياخد الكتاب من على الانترنت ويهندس، صح؟ تعالى واحد كده ما راحش كلية الهندسة ولا على تخصص ويجي يقول لك أنا ممكن أعمل لك عمارة، أصل أنا مهندس، أنا قرأت كتب الهندسة المعمارية وهرسم لك البيت وأعمل لك كده. والله يودوه السجن هنا. ده الحلاق هنا لازم يعمل بتاعه دي، صح؟ اللي بيحلق ما ينفعش يفتح حلاق إلا لما ياخد ده، ودي كمان محتاجة عقل الحلاقة. ده أنا أجيب لك المكنة وأشيل.
شيل لنفسك، لكن تيجي تقول لي هعمل محل حلاقة تعالى. ما اسمها ايه؟ ابميلدونج ولا اسمها ايه؟
ابميلدونج.
اسمها ايه البتاعة دي؟
اوس بيلدونج.
اوس بيلدونج. يعني هم بتوع العقل بيقول لك التخصص، اتخصص صح؟ مش معنى في الدين. انت لا، انت عندك عقل. القرآن فهمه بعقلك. ماشي. يبقى لازم نتدبر فنسأل العلماء.
أنا حتدبر معك من عقل شوية الكلام بقى على الله.
الله يخلي الله حاجة تحزن الله. فلما تجد عقلك مش قابل اعرف ان عقلك مريض، الله يرضى عليك. ما تتهمش كلام ربك، لان ده كلام الله الذي خلق. تفضل.
طيب في نيمن ان شاء الله تعالى 2 بونكت هينتا ايناندا. Der dritte Punkt, warum der Koran ein Beweis gegen dich wird und nicht für dich, möge Allah uns davon bewahren, ist, wenn jemand den Koran liest und versteht nicht die Bedeutung. Es geht aber nicht um das Nichtverstehen. Es geht darum, dass sie sich nicht bemühen zu verstehen. Die Menschen sind unterschiedlich. Es gibt jemanden, der liest etwas, versteht es schneller. Andere können nicht so schnell verstehen, heißt nicht, er liest den Stift fallen, sondern er bemüht sich und macht sein Bestes. Und wie ihr gemerkt habt, der Sheikh ist immer yani richtig aufgeregt, wenn es um B1 geht. Er sagt, mit mir waren Leute yani wegen ein Wort, der kauft ein Wörterbuch und hört verstehen und dies und jenes und geht, fragt, zeig mir die Aussprache, wie richtig und richtig, ganz genau. Und im Koran einfach, egal wie es zusammenkommt, Hauptsache gelesen. Wenn überhaupt. Ja? So, warum widmen wir nicht den Wörtern Allah subhanahu wa ta'ala am meisten diese Aufmerksamkeit? Die Wissenschaft über die Dunya, die ist wichtig. Dass du von mir aus Deutsch oder Chinesisch, das ist alles gut. Aber man muss dann zumindest ausgeglichen sein. Wenn ich so viel für die Dunya gebe zum Verstehen, dann Allah azza wa jalla, ich sage nicht, er verdient mindestens das Gleiche, er findet mindestens das Doppelte. Denn dieses Leben ist gängig, kurzfristig, und das andere Leben ist das langfristige. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagte über diese Sache, tadelnd für diejenigen, die lesen und nicht nach, die nicht verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Baqarah über eine Gemeinde vor uns und unter ihnen. Unter ihnen gibt es welche, die sind unwissend. Sie wissen vom Buch nichts, außer eine Hoffnung. Wisst ihr, was ihr wisst, was es bedeutet, Hoffnung? Was glaubst du, wie ist der Weg zu Paradies? Ja, so laut meinem Verständnis ist es so und so und so. Zumindest hofft er, dass er dabei recht hat. Wo hast du das gehört? Boah, ich hoffe, das ist richtig. Ich möchte danach leben, aber ich habe dafür keinen Beweis. Er hofft, dass es so ist. Deswegen Allah sagte, sie haben kein Wissen über ihr eigenes Buch. Außer Hoffnung, Liebe und dies und jenes und das war's. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Und die meisten von ihnen vermuten nur. Liebe Geschwister, der vierte Punkt ist, weshalb der Koran gegen dich wird und nicht für dich, möge Allah uns davor bewahren, wenn du das Nachdenken über den Koran vernachlässigst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Nisa, Vers 88, wollen sie nicht nach dem Koran oder über den Koran nachdenken? Denn das Nachdenken bringt dich zu einem Ergebnis. Wollen sie nicht über den Koran nachdenken? Und wenn das von jemandem anderen wäre, anstatt Allah, hätten sie drin viele Widersprüche gefunden. Deswegen diejenigen, die den Koran einfach leugnen, meistens, weil sie den Koran gar nicht über ihn nachdenken. Weil wenn sie nachdenken würden, sie werden feststellen, dass es die Wahrheit von ihren Herren ist. Liebe Geschwister, der Sheikh warnt uns. Seid nicht wie diejenigen, die ihr Verstand über die Überlieferung vom Koran und der Sunna des Propheten stellen wollen. Nach dem Motto, es ist nicht Allah hat gesagt und sein Prophet hat gesagt, ist der Maßstab, sondern der Maßstab ist mein Verstand. Was in meinem Kopf reingeht, das ist richtig. Was in meinem Kopf nicht reingeht, ist nicht richtig. Deswegen sagt er, wenn etwas von der Religion Allahs in deinem Kopf nicht reingeht, es ist nur, weil du keinen Verstand hast. Wenn du Verstand hättest, wäre ich schon reingegangen. Und deswegen, als Zusammenfassung hier, die Frage ist, wer hat deinen Verstand erschaffen? Wer? Allah, richtig? Und wer hat dieses Buch herabgesandt? Es ist Allah. So, es ist unmöglich, dass das Verstand, was Allah erschaffen hat, und die Religion Allah sich widersprechen. So immer, wenn du einen Widerspruch siehst oder etwas, was in deinem Kopf nicht reingeht, so mach nicht die Religion fragwürdig, sondern mach dein Verständnis fragwürdig. Und deswegen haben wir die Gelehrten, die uns die Sachen erklären, die uns diese Missverständnisse oder Scheinargumente aufklären könnten. Liebe Geschwister, und hier ist es eigentlich ein Beweis aus dem Verstand heraus, dass diese Methodik falsch ist. Was die Leute sagen, Verstand ist Maßstab. Taib, mein Freund, du hast Verstand, schön und gut, wie der Sheikh Barakallahu gesagt hat. Warum muss ich zu einem Gelehrten gehen, damit er mir den Koran erklärt? Ich habe meinen Verstand, schön? Taib. Taib, Alhamdulillah, wenn du Bauchschmerzen bekommst, oder dein Herz, dein Kreislauf ist durcheinander, oder hast du ein Problem, warum gehst du zum Arzt? Na, du hast deinen Verstand. Nimm dir irgendein Buch, der redet ein bisschen über Medizin oder hör ein, zwei Vorträge im Internet und zu Hause macht dir eine OP und die Sache ist erledigt. Oder du willst irgendein Haus bauen, warum gehst du zum Architekt? Du hast auch einen Verstand. Der Sheikh selber hat es gesagt. Was denkt ihr über ihn? Ist er ein bisschen schlau oder nicht? Ja, er sagte, morgen gehe ich, hole ich irgendetwas, ne? Bücher über Architektur und so und baue da irgendetwas. Was passiert mit ihm? Die würden ihn ins Gefängnis bringen. Die Leute, die hier sagen, Verstand ist das A und O, erlauben es dir nicht, deinen geringen Verstand zu benutzen ohne einen Fachmann. Der Scherr, ich weiß, warum er gelacht hat am Ende. Ja? Jetzt, wenn du Friseur werden willst in Deutschland, was machst du? Er sagte, ich bringe eine Maschine und schneide deine Haare und die Sache ist erledigt. Richtig oder nicht? Ja, geh bitte, mach ein Geschäft in Deutschland, Haare schneiden. Wallahi, kannst du nicht machen, wenn du keine fertige Ausbildung hast. Und du hast vielleicht einen Meisterbrief von jemandem, vielleicht könnte er, du da hast Erfahrung, er macht ein Geschäft auf und du kannst bei ihm arbeiten unter seinem Befehl, unter seinem Obhut. Aber dass du sagst, ich habe Erfahrung, ich mache das einfach, geht nicht. So, wenn es Haare schneiden, für die Leute, die ihr Verstand benutzen, in Deutschland zumindest, in unseren Ländern, Allah al-Musta'an. Allah, khalina, ne? Kannst du nicht Friseur werden, ohne ein Fachmann zu sein? Wie willst du die Worte Allah subhanahu wa ta'ala ohne einen Fachmann einfach lesen, verstehen, umsetzen und gibst du Fatwa und willst du die Welt gegen die Wand führen? Von daher, möge Allah subhanahu wa ta'ala den Koran für uns als Beweis machen, nicht als gegen uns.
An-Nukta al-Khamisatu wa-Sadisatu wa-Sabi'atu wa-Thaminatu lidiq al-Maqam Lam tunsit inda sama'ihi yakunu hujja alayk. Qala ta'ala وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لقمان آية 7 بيسمعش القرآن ولا مش عايز يسمعه. ده بالعكس، ده بعضهم في بلدنا احنا عندنا جهاز التلفزيون ده لما يبدأ يفتتحوه يبدأ بالقرآن، ولما يختموه يختم بالقرآن، وبين القرآنين رأس وغنى وما، فيجي الناس العوام يبدأ شغال مع الفيلم، خلص الفيلم جي لكم ايه فري على القرآن جي لا ولا قوة إلا بالله، مش عايز يسمع القرآن، لا يريد سماع القرآن، وعايز الرأس والغنى.
ما هو إذا قرأ القرآن فاستمعوا
له. نعم اقفل يا ولد، اقفل اقفل، ده مش كده بس. أخ بيحكي قصة، عندما أراد أن يتزوج فالأخ عايز يعمل الفرع بتاعه إسلامي، مش عايز بقى الحاجات اللي انت عارفينها دي، فهم عملوا كده سرادق في الشارع عشان الناس ييجوا يقعدوا على الكراسي، حاطين كراسي، والأخ راح مشغل قرآن. والله العظيم المهم الناس ده يروحوا يقعدوا عارفين لأهل الحتة يعني، فواحد غريب معدي فلقى الصراط ده والناس قاعدين وفي قرآن شغال، والراجل أبو العريس قاعد على الأول في الأول، السلام عليكم يا حاج، البقاء لله. الراجل ساكت
وراح مع حده ابنه بقى اللي بيحكي العريس وراح طلع لي قال لي يلا يا ابني كذا انزل خد العزا بقى انزل خد العزا بتاعك قاعدين لك ده. فاصبح القران عند الناس خلاص اقول لك ما يكتب لكن في فرح تشغل القران شفت الهجر وصل لفين بقى القران علامه على الاموات مع ان القران كتاب حياه والله كتاب حياه مش كتاب موت لينذر من كان حيا ده القران كتاب حياه فانظر الى المفاهيم عندما تنتكس
ينتكس حال الأمة كلها
كله بينتكس يبقى لابد أن تنصت عند سماعي عشان ما يكونش حج عليك رقم ستة
أديها لهم ماء خفيف
أخدهم على طول خفيف كلهم على بعض خدهم على بعض طيب. عشان أختم أنا وأسيبك براحتك طيب. النقطة السادسة لم تعمل به عندك القرآن ولا تعمل به قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الأعراف 175 وما بعدها مثال هذا من أوتي علما ثم انشغل بزخرف الدنيا فسخر علمه لخدمة المال اللي يدفع أكتر يديله اللي هو عايزه هذا وبالله التوفيق وأين الشيك الفوائد مش ريبة والبنك يديله فيضل الناس الحجاب لا عادي ما تبين في ايه البنطلون ده كله العلم انسلخ منه جعل الحلال حراما والحرام حلالا ليه من اجل الدنيا من اجل المال من اجل المنصب من اهل من اجل الجاه وهو لا ربنا عافينا واياكم من شرهم كسر في دنيا الناس سابعا تعلمته وكتمته ولم تعلمه للناس يا رب سلم اتعلم القران وما علمهوش للناس خيركم من تعلم القران وعلمه قال الله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم سورة البقرة 159 نختم بآخر نقطة آمنت ببعض الكتاب وكفرت ببعض ويقع في هذا أصحاب العقول زعموا اللي عاجبه بياخده واللي مش ملائم لعقله ما ياخدوش هو ده الكفر يؤمن بالبعض ويكفر بإيش بالبعض قال الله تعالى في سورة البقرة عن بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآية ربنا عافينا بهذا القدر نختم اللقاء وأرجو أن يكون ما قلنا قد وصل إلى سمعكم وقلوبكم وفهمكم ويكون ده سبب في عودتنا لكتاب ربنا تدبرا وعملا واهتماما فكم هجرنا القرآن وأذكركم بما بدأت به الدورة أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه قبل أن يموت حمل المصحف وبكى وقال شغلني عنك الجهاد في سبيل الله هذا عذره فما عذري وما عذرك لهجر القرآن بارك الله فيكم وجزاكم بخير حسن استماع
إن شاء الله نحن نؤذن أعمل ترجمة خفيفة ولا في بعض الأسئلة إلى وقت
إن شاء الله
الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ganz kurz, inshallah ta'ala, zu der Übersetzung. Wegen der mangelnden Zeit, der Sheikh muss leider nach Isha-Gebet fahren, sonst hätten wir noch diese Sachen ausführlich mit einem Unterricht nach dem Isha. Und daher, wir haben natürlich Verständnis für den Sheikh, möge Allah ihn bewahren, der muss noch 300 Kilometer fahren. Deswegen, Punkt Nummer 5, 6, 7 und 8 hat ja die kurz genommen und die werde ich ja auch schnell inshallah ta'ala erwähnen. Punkt Nummer 5, warum der Koran ein Beweis gegen einen sein könnte, möge Allah uns davor bewahren, wiederhole ich immer wieder, das Nicht-Zuhören auf den Koran. Allah Azza wa Jalla beschrieb in Surat Luqman, Vers 7, den Fall eines jemanden, der genau den Fall hatte. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, kehrte er sich zurück, ganz hochmutig, wie wenn er sie nicht gehört hätte. Menschen, es gibt es. Sei es in Khutba, sei es in Dars, sei es in Gebet, sei es irgendwo. Er hört die Ayat und er weiß, dass sie ihn ansprechen. Aber tut alles, das geht alles um die anderen. Koran geht nie um mich, es geht nur immer um die anderen. Diese Eier, ich kenne jemanden, der hat das erlebt. In diese Warnung, ich kenne jemanden, subhanallah, hat genau diese Ibtila. Wann bekommst du dran? Ja? Der wendet sich von diesen Eiern ab. Hochmutig, wie wenn er sie nicht gehört hätte, als wären seine Ohren gestopft. Dann verkünde ihn eine gewaltige Strafe. Liebe Geschwister, dieser Koran, ein Weg zur Glückseligkeit. Er sagte in Ägypten eines Tages, jemand, Alhamdulillah, beginnt zu praktizieren und er möchte eine Hochzeit ein bisschen anders machen als immer. Nicht mit Tanzen und Musik und diese langen Sachen. Sag, ich möchte eine nach Islam, nach Koran und Sunna machen. Der hatte einen Ort und der hat Koran angemacht. Die Leute, die ihm nahe stehen, sind da beglückwünschen ihn sitzen. Aber die Leute, die vorbeigehen, das ist eine öffentliche Hochzeit, so wie in unseren Ländern, die Leute kommen, eins nach dem anderen. Unser Beileid. Ja? Zeige Geduld. Allah ersetzt dir. Was ist denn? Immer wenn es Koran auf der Straße läuft, bei so einer Feierlichkeit, es ist bestimmt jemand gestorben. Koran wird gelesen beim Tod von Menschen. Obwohl eigentlich der Koran ein Buch für die Lebendigen, nicht für die Toten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ damit du die Lebendigen warst, wenn der erst gestorben ist und dann machen wir ne? Khatma, jeder liest ein Jüss für den Toten. Ja, das kannst du für ihn jetzt gar nicht mehr machen. Hätte er hören können, wo er noch am Leben war. Deswegen, liebe Geschwister, möge Allah uns bewahren, davor uns vom Koran abzuwenden. Der sechste Punkt ist, dass man ihn hört und so weiter, aber ihn nicht umsetzt. Das ist auch eine Katastrophe. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Und verlese ihnen die Botschaft über denjenigen, dem wir unser Zeichen gegeben haben. Es geht hier um einen Mann. Allah Azza wa Jalla hat ihn mit den Zeichen, mit den Ayat, mit Offenbarung vielleicht so ausgezeichnet. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Der hat sich davon rausgezogen. So in Selach, das ist wie wenn jemand eine Schlange hat, man zieht ihr die Haut ab. So, er hat sich rausgezogen aus diesen Ayat. Als dann ging der Shaitan auf seine Spuren. Bist du fern von Koran, von Hidayah, von Ermahnung, von Offenbarung? Der Shaitan ist auf deine Spur. Allah sagte: Und wenn wir wollten, hätten wir ihn mit diesen Ayat hochrangig gestellt. Wenn er danach gelebt hätte, hätte er mit diesen Ayat eine höhere Stelle erreichen können. Aber er hat sich für das Niedrigere entschieden. Akhlada ila al-ard. Er wollte lieber für diese Diesheit was erreichen. Und dann, wenn jemand nach Dunya leben will, wattaba'a hawa, dann ist er nur nach seinen Gelüsten gegangen. Allah sagt danach, so sein Gleichnis ist wie ein Hund. Wenn du eine Last auf ihn stellst, würde er hecheln. Und wenn du ihn freilässt, würde er auch trotzdem hecheln. Und so sind es Menschen. Die sind immer am Beschweren. Allah hat etwas offenbart. Warum so? Er lebt ohne Islam, ohne Koran. Er muss immer etwas finden, warum er meckert über dieses Leben. Liebe Geschwister, der siebte Punkt, dass er den Koran zwar gelernt hat und vielleicht umgesetzt für sich, aber nicht vollständig. Warum? Weil er hat den anderen nicht beigebracht. Und Allah Azza wa Jalla warnte die Kinder Israel davor. Er sagte: Wahrlich diejenigen, denen wir, wahrlich diejenigen, die das verheimlichen, was wir herabgesandt haben an der Ermahnung, und wir verkaufen ihn für einen geringen Preis, dann verkünden wir ihnen eine gewaltige Strafe. Das heißt, sie verheimlichen das Wissen, möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Und der Punkt Nummer 8, dass er an einem Teil des Buches glaubt und einem anderen Teil nicht glaubt. Und das ist ja das Modell derjenigen, die nur ihren Verstand verwenden wollen. Was bei mir passt, da glaube ich dran und setze um. Was ich daran nicht glaube, lasse ich auf Seite. Allah warnte auch die Ahlul Kitab davon. Er sagte: Wollt ihr an einem Teil des Buches glauben und einen anderen Teil leugnen? So, was ist dann die Belohnung von jemand, der dies tut, außer eine Erniedrigung in der Dunya? Und an jenem Tag, am jüngsten Tag, kehren sie zu einer gewaltigeren Strafe. Und Allah ist wohl wissend über dies, was die tun. Liebe Geschwister, ich beende meine Worte mit den Worten, womit wir diesen Seminar begangen haben. Eine Aussage von Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu arda, wo er gesagt hat, kurz vor seinem Tod, und er hatte den Koran in seiner Hand. Er sagte: Der Dschihad fi sabilillah hat uns abgelenkt von dir. So, Khalid ibn al-Walid hat hier eine gute Ausrede. Einen guten Grund. So, welchen Grund haben wir, weshalb wir auf diese, fern von dem Koran geblieben sind? Möge Allah Azza wa Jalla uns in Dunya und Akhira davon bewahren. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten. Wa jazakumullahu khairan. Und wenn ihr vielleicht Fragen habt, dann können wir sie in ein paar übrigen Minuten beantworten.